Hallo und herzlich willkommen heute zur 176. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode unterbreche ich meine Reise durch Franken und mache mich auf den Weg in den Rheingau. Der Grund dafür ist kein gewöhnlicher. Schließlich geht es darum, einem wahren Monument der deutschen Weinkultur einen Besuch abzustatten. Schloss Johannisberg, das erste Riesling-Weingut der Welt. Auf Schloss Johannisberg wird nicht nur exzellenter Riesling erzeugt, es ist darüber hinaus ein ungemein beliebter Ort für Festivitäten ganz unterschiedlicher Art, für Konzerte und auch für Galadinés. Von Anfang an war das Schloss Spielstätte des Rheingauer Musikfestivals. Hochinteressant ist das 10 Meter tief in den Berg hineingegrabene 900-jährige Kellergewölbe mit der Schatzkammer des Schlosses, der magischen Bibliotheca Subterranea. Dort lagern derzeit etwa 25.000 Flaschen aus allen großen Jahrgängen seit 1748. Getroffen habe ich vor Ort Stefan Doktor, den Geschäftsführer von Schloss Johannisberg. Unser Gespräch dreht sich im Kern um die Frage, wie es Schloss Johannisberg gelingt, sich modern und zukunftsfähig aufzustellen, ohne seine Wurzeln und die 1200-jährige Geschichte zu vergessen. Ich will von Stefan Doktor wissen, welche Kraft und Ausstrahlung in so einer langen Historie liegen und wie man sie für die aktuellen Herausforderungen nutzbar machen und was man davon lernen kann. Mich interessiert natürlich auch die andere Seite der Medaille, nämlich die Frage, können Traditionen gelegentlich auch lähmen? Können sie das Tempo für notwendige Modernisierungsmaßnahmen drosseln und Anpassungsprozesse auf die lange Bank schieben? Und noch eine Frage treibt mich um. Welche Vor- und welche Nachteile hat die unternehmerische Verfasstheit von Schloss Johannisberg im Besitz der Familie Oetker und Teil der Henkel Frischenet Holding? Fragen über Fragen und ein großes Vergnügen mit dem charmanten und eloquenten Stefan Doktor über all diese Dinge zu reden. Deshalb Bühne frei für den heutigen Protagonisten, Bühne frei für Stefan Doktor, den CEO eines der traditionsreichsten Weingüter weltweit, Schloss Johannisberg. Los geht's! Lieber Stefan, ich freue mich, hier bei dir im Rheingau im Schloss Johannisberg zu sein und dass du bei Genuss im Bus in meinem Podcast dabei bist heute.
Du bist herzlich willkommen.
Wie fühlt es sich an, Chef, CEO eines so berühmten und traditionsreichen Weinguts zu sein?
Eigentlich ganz natürlich. Es ist kein besonderes Gefühl. Ich denke, es ist... Man könnte sagen, Job wie jedes andere, wahrscheinlich nicht, aber für mich fühlt sich das ganz natürlich an.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass man ab und zu Verantwortung auf den Schultern fühlt.
Ja, aber es ist keine Last. Okay. Das ist keine Last. Verantwortung ist da, aber die hat man im Leben generell, ob du Familienvater bist, ob du ein Kleinunternehmen führst oder ein historisches Monument. Verantwortung ist immer da, aber es ist keine Last.
Und sag, wie bist du zum Wein gekommen? Direkt war es dir in die Wiege gelegt oder vielleicht eher auf Umwegen?
Es hat sich entwickelt, wirklich. Ich habe in meiner Jugend eigentlich habe ich nur ein Ding im Kopf und das war Sport, mein Sport. Und es hat sich alles um Sport gedreht und eigentlich auch mein Werdegang habe ich gewählt, nur um die Möglichkeit zu haben, weiter Sport zu machen. Also dem habe ich alles geopfert. Und als die Karriere erstmal vorbei war, die professionelle, bin ich dann ja auf Umwege über Gastronomie dann in Italien gelandet und da habe ich mich mit diesem Virus namens Wein infiziert und seitdem beim Wein geblieben.
Du hast gerade von Sport gesprochen und du hast, die Hörerinnen und Hörer werden das
gemerkt haben, in der Aussprache etwas, was, wo man schon sofort merkt, das deutet auf irgendein mittel- oder osteuropäisches Land hin.
Richtig.
Wo kommst du her?
Deutsch ist nicht meine Muttersprache, das ist richtig. Ich bin geboren und aufgewachsen in der Slowakei.
Okay.
Und zwar in Nordosten Slowakei in Bergen, in der Hohe Tatra, bekannt als die kleinste Großgebirge der Welt.
Okay, okay. Ich war vor 2 Jahren in der Slowakei, habe ein Weingut besucht, Slobodne heißen die. Ich glaube, die sitzen irgendwo in Zemjanske oder gibt es sowas?
Sagen wir jetzt nichts, okay. Aber ich muss auch sagen, dass ich so gut wie gar keine Verbindung zum slowakischen Weinbau habe. Ganz, ganz wenig.
Ja, lange Zeit im Tiefschlaf gelegen, oder?
Ja, natürlich, natürlich. In Zeit, als ich in der Slowakei gelebt habe, war Weinbau und Weinproduktion ein Albtraum. Das hat sich entwickelt, natürlich in den letzten 20 Jahren. Aber wenn man sich Ende der 80er Jahre nimmt, Anfang der 90er, das hat keinen Spaß gemacht.
Ja. Zurück zu deinem Werdegang. Du hast gesagt, du bist im Grunde genommen auf Umwegen des Sports, vom Sport über den Sport motiviert, dann ins Ausland gekommen und hast dort dann dich vom Virus Wein anstecken lassen.
Richtig.
Wann wurde es ernst?
Ich glaube, ernst wurde es Ende der 90er Jahre, wo ich war fasziniert von Weinen. Von erstmal italienischen Wein. Ich habe auch sehr schnell gemerkt, dass Weinwissen bedeutet auch eine gewisse Macht und dass man das sehr gut kapitalisieren kann. Und mich hat das wahnsinnig interessiert. Von daher habe ich erstmal eine Menge Bücher gekauft und die waren teuer, das war keine billige Angelegenheit, aber ich habe das Wissen aufgesaugt in mich rein und habe mich sehr viel selbst gebildet und dann habe ich den Weg gewagt, auf die große See zu gehen und bin 5 Jahre zur See gefahren bei der Hapag-Lloyd-Flotte als Barmanager und später Maître d'Hôtel. Und da war ich unter anderem für Weineinkauf zuständig. Und in der Zeit, das waren 5 Jahre, habe ich 4 Weltreisen gemacht und weltweit immer Wein eingekauft. Und das war ein wichtiger Punkt in meiner Karriere, weil ich die Weinbaugebiete kennengelernt habe und auch den Weinhandel. Und ging es immer darum, das Beste und Klassische aus dem jeweiligen Land zu kaufen, ob das jetzt Südafrika war, ob das Südamerika war, der ganze Argentinien, Chile etc. oder Neuseeland und Kalifornien und so weiter. Das war immer sehr interessant, aber am Schiff ist das auch so, dass die Lagermöglichkeiten begrenzt sind. Also wenn man eine Region verlässt, muss der Lager auch leer sein. Also es ging nicht nur um Einkaufen, sondern gleichzeitig zu verkaufen. Und das war eine gute Schule.
Also ich höre daraus, dich hat nicht nur der Wein seine stilistischen Besonderheiten interessiert, sondern auch die Welt, in der er entsteht und in der er lebt und gehandelt wird.
Genau.
Okay, weil viele bleiben ja beim Ersten stehen, die fasziniert, der Geschmack, die Sensorik interessiert und danach gehen sie einem anderen Beruf nach. Da muss ja nochmal eine neue Energie da gewesen sein, zu sagen, ich will sozusagen diese Welt für mich auch beruflich erobern.
Ja, also wenn ich noch so wirklich zurückblicke, ich kann mich erinnern, dass so ein Grand Zero war Chateau Margaux Pavillon Rouge. Die Zweitmarke von Chateau Margaux, mit der ich in Berührung gekommen bin. Und das war, ich glaube, das hat mich gekillt, regelrecht. Und dann hat das alles angefangen und ich wollte die Welt erobern und nicht erobern, sondern erkunden. Und dabei habe ich wirklich viel gelernt. Und als ich dann in Deutschland gelandet bin, Also ich habe geheiratet, meine Frau kommt vom Mittelrhein und wir sind in Deutschland geblieben und erstmal habe ich die Ausbildung zum Sommelier gemacht. Und da habe ich schon gemerkt, dass es von großem Vorteil ist, dass ich die Welt gesehen habe und dass ich jeden neuen Unterricht kam, der Dozent hat gefragt, wer von euch war schon in Chile? Und ich habe immer ja, ich gesagt und immer jedes Mal hat schon die ganze Klasse mal gelacht darüber. Und das ging bei mir relativ schnell und einfach, diese ganze Sommelier-Geschichte. Ich habe danach nachdem ich die Ausbildung beendet habe, ein paar Wettbewerbe mitgemacht, war in Trofe Ruina zum Beispiel im Finale 2007. Ich habe dann 2009 die Deutsche Meisterschaft der Weinfachberater im Handel gewonnen. Aber ich muss auch sagen, dass es mir dann zu klein wurde, diese Welt, und dass ich dann ausbrechen wollte. Weil ich dann gemerkt habe, es ist eine sehr interessante Welt, aber die behandelt nur einen Teil von Wein. Also ich meine diese Sommelier-Welt. Mhm. Die behandelt dieses High-End mehr oder weniger,
ja.
Bleibt aber ziemlich blind für den Rest. Und das wiederum fand ich schade. Und so bin ich über Umwege dann auf Schloss Johannisberg gelandet. Erstmal habe ich eine Position in Verkauf bekommen, die ich dann schnell ins Export umgewandelt habe, weil ich selbst gemerkt habe, wo die Stärke von Schloss Johannisberg liegt. Und wenn ich so rückblickend das alles anschaue, ich weiß es gar nicht, ob ich Schloss Johannisberg gefunden habe oder Schloss Johannisberg mich. Manchmal denke ich, das könnte kein Zufall gewesen sein, dass ich die Wege gekreuzt habe. Aber,
ja. Du meinst, das passt sehr gut zusammen?
Ja, ich denke schon. Ja.
Und dann hast du auch nochmal das WSET-Diploma
genau.
gemacht. Wann war das?
Genau, also ich habe Diplom beendet in 2016. Mhm. Auch relativ schnell in 2,5 Jahren. Mhm. Und ja, ich habe einfach gespürt, dass ich mich weiterentwickeln möchte und weiter lernen möchte, was mich gerade beim WSET-Studiengänge interessiert hat, war der Gesamtanblick an das gesamte weltweite Weinbusiness. Mhm. Wirklich dann von Pike über alle Qualitätsstufen ja. und Stilen. Und generell die Weinwelt durch die Augen des Konsumenten zu betrachten und aber auch durch die Augen des Weinhandels zu betrachten. Und das hat mich, ja, das hat mir ein komplett neues Horizont eröffnet und hat mich weitergebracht.
Ist auch nochmal eine komplett andere Perspektive als die der Sommeliers. Ne?
Ja, und auch mit großen Blick darauf, dass man auch das Wissen verständlich übermitteln muss, dass nichts selbstverständlich ist. Ja, also einfache Ausdrücke, wenn man sagt, mir so, erstmal, es ist ein Weißwein in der Regel. Und es ist ein Chardonnay. Und obwohl das selbstverständlich ist und klingt für viele, in Weinbusiness, in Vermarktung, in Kommunikation, es ist immer wichtig, die Dinge so verständlich wie möglich rüberzugeben. Und das lernt uns der Engländer eigentlich sehr gut. Ja.
Und mit dem Offensichtlichen anzufangen, ne? Und genau. es nicht einfach hinten runterfallen zu lassen, wie genau. du sagst, weil es ja selbstverständlich ist.
Genau, oder? Angenommen wird und klingt selbstverständlich ja, für viele, ja, ja. aber natürlich nicht für jeden.
Ja, 2016 bist du dann auch hier in die neue Position gewechselt?
Genau. Eigentlich so ein bisschen unabhängig davon. Ich habe die Position des Geschäftsführers von Schloss Johannisberg bekommen während meinem Studium und ja, das ging dann Hand in Hand irgendwie.
Wenn man sich auf so ein Gespräch wie mit dir hier vorbereitet, fragt man sich, was macht eigentlich das Besondere von Schloss Johannisberg oder auch die Identität, die aktuelle Identität von Schloss Johannisberg aus? Und mir sind drei T's eingefallen. Tradition, Terroir und Teamplaying.
Das ist gut auf den Punkt gebracht.
Drei Dinge, die ja in keiner Form selbstverständlich sind. Mit Tradition muss man ein Stück weit auch umgehen können, sozusagen einen Betrieb aus der Historie heraus in die Gegenwart führen, zukunftsfähig machen, ohne die Vergangenheit zu leugnen, sondern sie oder sich daran anzubinden. Terroir, das weiß auch Schloss Johannesberg, glaube ich, kann man auch vernachlässigen und dann entsteht eben nicht das Chlorreiche, was man mit so großen Lagen anstellen kann. Und wenn das Team, wenn die Mannschaft nicht passt, wenn die falsche Führung da ist oder was auch immer, das weiß jeder Betrieb, dann funktioniert der Laden ebenfalls nicht. Also man muss an vielen Stellschrauben drehen und ich würde gerne mal mit dir diese einzelnen Felder mehr genauer angucken. Tradition, was ist da aus deiner Sicht wichtig?
Eigentlich ist das Pflege der Wurzeln. Das verbindet wieder auch das Terroir. Wörtlich gesehen, genau das, was wir da draußen machen in Weinberg, ist es genauso mit der Tradition. Also ich bin davon überzeugt, dass wenn man langes Gedächtnis hat, dass man ja eine Identität verspürt und das erfüllt einen mit Zuversicht. Allein Blick nach hinten, wenn man sagen kann, in dem Weinberg von Schloss Johannisberg gedeiht Wein oder die Rebstöcke nachweislich seit mehr als 1200 Jahren, heißt es erstmal, so ganz viel konnten wir in den letzten 1000 Jahren nicht falsch gemacht haben, sonst würde hier nichts wachsen. Mehr oder weniger eine Monokultur, 1200 Jahre lang. Das heißt, da war schon viel richtig dabei. Dann, wenn man die alten Bücher durchblättert, alte Schriftstücke, mehr als 100 Jahre zurück, merkt man, dass mit Herausforderungen haben die Menschen schon immer zu kämpfen gehabt. Und es ist manchmal erstaunlich, wenn man alte Ausschnitte aus den Zeitungen zum Beispiel durchliest. Man merkt, die Probleme, mit denen wir kämpfen, die waren schon immer da. Die hatten nur andere Namen. Die Politiker tragen andere Namen, die Krisen haben einen anderen Platz. Aber es dreht sich die ganze Zeit alles im Kreis. Und das bedeutet in Umkehr, dass wir das nicht schwerer haben als die Generation vorher oder leichter. Wir haben immer die gleichen Herausforderungen. Und was kann man davon profitieren oder wie kann man davon profitieren? Erstmal, wie gesagt, ist das Zuversicht, um zu wissen, okay, wir haben etwas, worauf wir greifen können. Das erfüllt uns mit Sicherheit, dass es auch in Zukunft gut wird. Das ist das. Dann geht es auch darum, die Tradition zu würdigen und die richtigen Dinge, die gemacht worden sind, auch zu behalten, auch den Menschen zu zeigen, weil es erfüllt eigentlich dann eine Marke mit Content, ja, mit dem ganzen Stoff, den wir brauchen, zu zeigen und zu erzählen. Und auch wiederum der Kunde und der Verbraucher, der braucht das. Er sucht danach. Es geht nicht nur um das Getränk, das mit Alkohol, Säure, Süße etc. gefüllt ist. Das ist viel mehr.
Nee, wer eine Geschichte hat, das ist bei euch natürlich ganz besonders markant, aber auch andere Weingüter haben auf ihre Art immer auch eine Familiengeschichte. Und es bedarf dann des passenden, authentischen und auch glaubwürdigen Storytellings. Das sozusagen so zu kommunizieren, dass sich der Kunde damit identifiziert und dass er sagt, ja, das hat was Fassbares, das hat was Attraktives aus einer bestimmten Sicht. Also das wird viel zu oft noch vernachlässigt, weil man denkt, das Produkt muss für sich sprechen. Ja, muss es auf eine gewisse Weise auch. Aber ich glaube, du hast recht, dass andere gehört definitiv dazu und man verschenkt sich vielleicht auch das eine oder andere, wenn man es vernachlässigt.
Ja, und was zum Beispiel auch bei uns ganz wichtig ist, wir haben das lange Gedächtnis, das wir haben, auch dokumentiert in Form von Flaschenaufbewahrung. Das heißt, wir haben eine Schatzkammer. Da gehen die Jahrgänge bis 1748 zurück. Und das ist auch eine Pflege der Wurzeln. Erstmal können wir heute eine Flasche aufmachen, die 50 oder sogar 100 Jahre alt ist. Und den Wein auch zu beurteilen und zu merken, okay, wie konzentriert ist das Zeug, wie sauber, handwerklich sauber es erzeugt worden ist, keine Fehltöne. Und dann merkst du auch, woran es wirklich dann ankommt, was ausmacht. Also es ist für uns schon ja, immer auch eine Lektüre und man kann zurückblicken, zurückgreifen und sich erinnern und auch lernen. Und es ist ja alles Lernprozess. Und ja, das verbindet sich alles irgendwie. Du hast das auch, das dritte T war Team. Ich kann mit Stolz sagen, dass wir Menschen am Schloss Johannisberg haben, die seit 30, 40 Jahren im Unternehmen sind. Hm. Und wiederum die Tradition, diese Verbindung dazu, das Wissen und die Erfahrungen, das ist sehr wertvoll.
Weil ja nicht jeder die Meilensteine kennt. Du hast vorhin 1200 Jahre Geschichte angesprochen. 817, glaube ich, erste Erwähnung. Dann 1720 Riesling.
Richtig.
Solo oder ja als Einzelrebe, wo ja noch in der Regel der gemischte Satz verbreitet war. Und dann die Story mit der Spätlese 1775.
Genau.
Als der Bote zu spät kam. Ne, so.
Genau, aber es greift eigentlich alles nacheinander und eine von dem anderen abhängig ist. Also die Pflanzung von Riesling 1720 war der Anfang vom Riesling generell und man hätte die Spätlese nie entdeckt, wenn man vorher nicht den Riesling bepflanzt hätte.
Und dann spielen natürlich auch Menschen eine Rolle, ne? Fürst von Metternich spielt eine Rolle, die Familie Oetker spielt eine Rolle. In der Vergangenheit habe ich mal vor vielen, vielen Jahren nicht persönlich kennengelernt, aber doch mal auf einer Präsentation den Wolfgang Schleicher. Ich habe kennengelernt auch den Vorgänger von dir, den Christian. Also Personen spielen auch eine Rolle. Wenn du da jetzt zurückguckst, wie sieht das aus, wenn du auf deine Vorgänger quasi einen Blick wirfst?
Ich sehe eine Entwicklung. Und das ist dieses Moving Forward. Es ist, wenn wir jetzt bei einem Klosterzeit beginnen, die Mönche, die hier gelebt haben, die Benediktiner, die das hier gegründet haben, ich fühle, die haben keinen Job gemacht, die hatten eine Mission. Das ist heute so ein Marketing-Blabla, fast überall. Aber tatsächlich, wenn du zurückblickst in einer Zeiten von Benediktiner, das, was die hier gemacht haben, die hatten eine Mission. Die haben eine Meinung oder eine, die haben, mir fällt eigentlich nur englischer Ausdruck, Meaning created. Wenn du weißt, was ich meine, die haben Unterschiede gemacht, weil sie mit Passion, mit Leidenschaft etwas erzeugt haben und kreiert haben, weit über einem Ziel oder das, was man heute vielleicht, weißt du, hast das so oft heute, dass die Menschen sagen, das siehst du auch in der Werbung jetzt so oft, Geld verdienen, da kannst du mehr Geld verdienen, kannst du Job wechseln. Es geht überhaupt nicht darum, Geld zu verdienen. Es geht überhaupt um einen Job. Es ist eine Mission. Das hatten die Mönche und das haben die, vielleicht haben sie uns auch damit infiziert und das übertragen haben auf uns. Und dann ging das weiter. Nach dieser Ära der Benediktiner kam erstmal Napoleon. Er hat eine Rolle gespielt. Wir haben europäische Geschichte mitgeschrieben, mehr oder weniger. Dann hat Napoleon einen fatalen Fehler gemacht, ist nach Russland gezogen, um Krieg zu verlieren. Sind wir wieder in Gegenwart. Dann kam österreichischer Kaiser. Dann, er verschenkte das an Fürsten von Metternich. Metternich spielte eine große Rolle, weil er nicht nur ein begabter Politiker war, er war auch ein sehr vernünftiger Businessman und hat viele Sachen kreiert, die heute eine Meinung, eine Bedeutung haben. Lackfarben. Unsere Weine, unsere Qualitätsstufen werden mit Farben gezeichnet. In einer Welt, in der es manchmal, nehmen wir nur Weinwelt, schwierig ist, sich in den jeweiligen Produkten zu orientieren. Eine der größten Schwierigkeiten von Wein ist, dass es so unübersichtlich, so kompliziert, so komplex ist für den Verbraucher. Und dann so ein einfaches Ding wie mit verschiedenen Farben, heute Kapselfarben, ein Geschmacksprofil zu verbinden. Geniale Idee.
Wenn man weiß, was die Farben bedeuten.
Ja, aber man hat die Erfahrung und dann kann man sich auch daran erinnern. Mhm. Etikett. 1820 das erste Etikett von Schloss Johannisberg. Vorher alles in Fass verkauft. Normal, das wäre nichts Besonderes, aber erstes Etikett. Und wenn du dir heutiges Etikett anschaust von Schloss Johannisberg und das erste von 1820 nimmst, du siehst die Parallele inzwischen, dass der eine von anderem entwickelt ist. Und das ist ja wieder Tradition, Pflege der Wurzeln, Identität, alles vermischt sich zusammen. Und wenn als die Ära dann mit Metternich zu Ende ging, das letzte Ehepaar, der letzte Eigentümer aus der Familie Metternich, die hatten keine Kinder und als dem klar war, die haben keine Nachfolger, haben dann den Nachfolger gesucht und durch die Freundschaft zum Familie Oetker und zum Rudolf August Oetker entstand diese Zusammenarbeit und dann die Entscheidung von Familie Oetker Schloss Johannisberg zu kaufen und den Metternichs ein lebenslanges Wohnrecht zu gewähren, bis die letzte Fürstin dann 2006 gestorben ist. Das alles ist ja verwoben und ja, war immer eine Weiterentwicklung von diesem traditionsreichen Haus. Aber letztendlich, was sich zieht durch diese ganze Zeit der Historie, ist immer Weiterentwicklung. Es hat sich immer weiterentwickelt, es ist nie stehen geblieben. Und das finde ich sehr wichtig, weil du hast das mit der Tradition angesprochen. Das alles macht nur dann Sinn, wenn du das schaffst, die Brücke zu bauen. Die Brücke in Gegenwart und in Zukunft, weil es alles wenig Bedeutung hat, wenn du es nicht schaffst, sich immer wieder neu auszurichten, neu anzupassen. Den verändernden Verhalten der Konsumenten im Auge zu behalten, zu agieren zu können, lieber als reagieren. Und, ja.
Stefan, was sind aus deiner Sicht denn die Vor-, vielleicht auch die Nachteile eines nicht familiengeführten Betriebs wie den deinigen hier, wie Schloss Johannisberg. Und da kommen wir auch wieder zu dem, was ich als Team Playing bezeichnet habe. Da geht ja Team Building davor noch, man muss ein Konzept haben. Bei den familiengeführten Betrieben ist es ja oft so, eine Generation übergibt es an die nächste und es ist deren ja, Familienbusiness. Mit ein paar Angestellten dazu, aber das ist ein anderes Setting als in deinem Falle hier. Das ist ein größerer Betrieb mit 50 Hektar, glaube ich, hier rund um Schloss Johannisberg, Teil eines größeren Ganzen ja noch, wo Henkel dazugehört und so weiter. Also das ist nochmal ein anderes Modell, betriebswirtschaftlich vielleicht und wie ist es auch motivatorisch im Vergleich jetzt zu einem familiengeführten Betrieb?
Also du hast von Vorteilen und Nachteilen gesprochen. Also ein Vorteil von einem kleineren familiengeführten Unternehmen ist, dass die Entscheidungswege kurz sind. Und man gibt eine Richtung vor und das ist gegeben. In einem Unternehmen, so wie wir ein Teil von einer großen Gruppe sind, Henkel Freschenet ist weltweit ein Schwergewicht. jedes zehnte Glas Schaumwein auf dieser Erde kommt aus unserem Hause. Das ist schon eine Aussage. 10% des weltweiten Schaumweinmarktes zu besetzen, das bedeutet schon einiges. Was ist Vorteil von einem gruppengeführten Unternehmen ist, dass wir neben den Know-how in Weinbau und Weinherstellung, diese ganze lange Tradition und die Fähigkeit aus dem Terroir das Beste rauszuarbeiten, dass wir auch mal Know-how haben in Unternehmensstruktur, Unternehmen führen, Controlling, Kostenstruktur in Augen behalten, richtig zu planen. Nur deshalb können wir uns auch heute so rasant und gut weiterentwickeln, weil wir auch viel investieren. Und das können wir nur deshalb, weil wir gut rechnen können. Und klingt erstmal vielleicht komisch oder selbstverständlich, ist es aber überhaupt nicht. Einfach zu wissen, was sind die Kosten, was ist der Erlös pro jede einzelne Flasche, wie viel davon kann ich investieren in Kommunikation, in Marketing, wie viel davon geht auf neue Geräte. Wenn wir uns hier vor Augen führen, was wir in den letzten Jahren investiert haben, das sind ja enorme Summen. Und das geht nur deshalb, weil wir das auch unternehmerisch ganz gut umsetzen können. Das sind Vorteile von einem Unternehmen.
Ihr müsst aber schwarze Zahlen schreiben. Das heißt nicht, dass da quasi innerhalb der Gruppe hin und her...
Wir stehen auf eigenen Beinen, klar und sicher. Und da gibt es keine Dotation oder, also ich weiß, dass es gibt zwar ein Unternehmen, wenn wir weltweit sich das anschauen, nehmen wir zum Beispiel Kalifornien, da sind vor 10, 15 Jahren noch in allem Munde Bar, Garage, Wineries entstanden, wo wirklich finanziell starke Menschen investiert haben und Weine erzeugt haben, ohne jeglichen wirtschaftlichen Ziel dahinter zu sehen, sondern investiert haben. Und äußerst konzentrierte, kraftvolle, komplexe Dinge erstellt haben, die aber keinerlei wirtschaftliche Background hatten. So ist Schloss Johannisberg mit Sicherheit nicht. Also wir sind ein gesundes Unternehmen, das steht auf eigenen Beinen.
Da würden sich die anderen wahrscheinlich bedanken, ne? Wenn sie auf eure Kosten...
Genau.
Ich habe mit dem Christian Witte heißt er, glaube ich, ne? Ja. Mal drüber geredet damals. Er sagte, als er anfing, 2004, 5, 6, so diese Jahre, sagte er, wir brauchen ein anderes Weinbergsmanagement. Wir müssen sehen, dass die einzelnen Parzellen unterschiedliche Ergebnisse bringen, für unterschiedliche Weintypen auch geeignet sind. Wir müssen mit den Pflegemaßnahmen, Bodenmanagement, Laubmanagement, das waren Begriffe, die damals erstmals so ein bisschen überhaupt auftauchten. Wo steht ihr da heute, wenn wir uns diese Dinge auch mal betrachten, vielleicht vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die sich im Rahmen des Klimawandels ergeben? Wie steht's um das Terroir Johannisberg?
Es steht gut. Ja, vielleicht wieder auch eine Brücke zu schlagen zu dem Team, den du angesprochen hast. Und das ist tatsächlich so, dass uns gelungen ist, ein Team von ausgesprochen Fachmenschen, die zu den Besten ihrer Zunft gehören, weltweit in einem Team zu vereinen. Und Michael Stetter, der für unsere Weinbergbewirtschaftung verantwortlich ist, er hat ein unglaublich gutes Gespür für das Terroir. Und einfach gesagt, da werden die Kollegen wahrscheinlich mit Kopf schütteln, wenn ich das sage, dass wir die Anzahl der Stunden in Weinberg beinahe verdoppelt haben in den letzten Jahren. Das ist erstmal an die Anpassung an klimatischen Veränderungen und Klimawandel zurückzuziehen, an unsere Entscheidung, Bio-Weinbau zu betreiben. Wir befinden uns im dritten Jahr der Umstellung auf biobewirtschaftete Weinberge und bioerzeugten Trauben. Das bedeutet Intensivierung der Arbeit in Weinberg und sieht man dann in den geleisteten Stunden. Und man kann auch direkt sehen, wovon wir profitieren. Dadurch, dass wir die Arbeit in Weinberg so intensiviert haben, wir haben viel besseres Gefühl bekommen auf die Veränderungen, die durch Klima jetzt verursacht werden. Wir können viel schneller und besser reagieren. Und es gibt kein 0815 Weg oder Plan, sondern wir müssen uns immer anpassen, immer auf neu anpassen. Und das bedeutet nicht die Aufbewahrung der Asche, sondern wirklich am Ball bleiben und immer mit neuen Einsätzen zu reagieren, besser gesagt agieren, als es da reagieren. Aber letztendlich hat das heute zurzeit viel mit Laubmanagement zu tun, mit Belichtung oder Beschattung der Traubenzone, Art, wie wir mit den Weinbergen umgehen, mit klarem Fokus in verschiedenen Teilen von unserem Weinberg unterschiedliche Rieslingstile zu erzeugen, Säure nicht verlieren, dabei physiologische Reife zu erhalten, der Hängezeit der Trauben zu verlängern. Früher hat man völlig andere Richtung gegangen. Heute machen wir alle Maßnahmen, um so lange auf dem Stock zu hängen zu bleiben, wie es nur geht mit den Trauben, weil von jeder Sonnenstunde profitieren wir. Und das zählt beim Riesling in Entwicklung von Aroma und Geschmacksstoffen und alle diese Dinge gehen dann in Weinberg. Und ja, es ist mit viel Know-how, viel Leidenschaft, viel Investition und sehr viele Arbeitsstunden verbunden.
Du hast ja auf meine Frage sofort geantwortet, Terroir ist in einem sehr guten Zustand und hast es jetzt auch nochmal erläutert, was ihr an Arbeit investiert, damit das tatsächlich auch so gelingt. Dabei ist mir aufgefallen, dass das natürlich vor allem, sagen wir mal, Arbeiten sind, die über das Jahr, mit denen man über das Jahr verteilt stattfinden, mit denen man sozusagen aktuell eingreift. Es gibt aber noch eine andere Dimension im Weinberg, nämlich die dauerhafte. Anlagen, die über 30, 40, 50, 60, vielleicht noch mehr Jahre existieren. Also wie steht es um die Gesundheit sozusagen einmal der Rebpflanzen, die Genetik, die Anfälligkeit eventuell für Eska, für andere Krankheiten. Auf der anderen Seite, wie gesund, vital ist der Boden, wie lebendig ist der Boden. Das sind ja zwei Dinge, die man jetzt nicht einfach mal durch bestimmte Maßnahmen in einem Jahr sozusagen erzeugen oder verändern kann.
Ja, also es greift wieder auf die lange Tradition und Beispiel, wir sind seit mehr als 10 Jahren herbizidenfrei. Unsere Umstellung auf Bio und die ersten Beratungsgespräche, die wir hatten, das war ganz interessant, weil uns wurde gesagt, naja, 85% habt ihr schon geschafft. Das ist Fakt. Biodiversität, ganz wichtiges Thema. Aber das fängt und endet damit an, dass du in den Weinberg lebst und die Zeit da tatsächlich nutzt und verbringst eine Menge Zeit. Und Bepflanzung von Kulturen, das sieht man, wenn du jetzt auch in den Weinberg geht, zum Beispiel, wenn du gleich hier rausgehst und runter guckst auf der rechten Seite, mehr als ein Hektar, gerottet, rausgezogen, die Rebstöcke sind noch drinnen, werden dieses Frühjahr noch rausgezogen, also Neubepflanzung, ein großes Thema, du hast das angesprochen mit Anfälligkeit der Pflanzen, ist Eska ein Problem? Definitiv ja. Eska ist ein Problem, nicht nur in Deutschland, sondern man sieht das in Europa eigentlich ganz, ganz deutlich. Und der Trockenstress, mit dem wir zu tun haben in den Jahren, das beschleunigt und bekräftigt das auch Ganze. Also wir haben Umstellung an sanften Rebschnitt vor ein paar Jahren gemacht, was schon wirklich die Situation wesentlich gebessert hat. Aber wir haben auch Parzellen, in denen wir umpflanzen müssen und möchten. Wir haben ein Programm erarbeitet, wo wir ungefähr 1 bis 2 Hektar jedes Jahr neu bepflanzen. Du hast 50 Hektar Rebfläche angesprochen, das ist richtig. Der Weinberg Schloss Johannisberg hat 50 Hektar, von dem unter Ertrag im Moment 42 sind. Also ständige Umpflanzenmaßnahmen und ja, in unterschiedlichen Teilen von Weinberg. Ja, aber mehr oder weniger ist das diese Weiterentwicklung. Immer am Ball bleiben, weiterarbeiten und dann auch solche Sachen, wie wenn wir letztes Jahr aus dem Filetstück mehr als ein Hektar rausziehen müssen, neu bepflanzen müssen, das ist Investition in die Zukunft. Das werde ich, davon werde ich profitieren, kurz bevor ich in Rente gehe. Nicht vorher.
Ist es euch denn schwergefallen, diese Entscheidung, diesen Weg zu gehen, zu treffen? Oder war es eine, wo ihr sagt, das wollen wir auf alle Fälle jetzt machen? Oder ich könnte auch anders fragen, wieso ist es nicht 5 Jahre vorher diese Entscheidung gefallen?
Also erstmal haben wir Testphasen gemacht. Wir haben Teile von Weinberg biologisch bewirtschaftet und getestet. Kommen wir damit zurecht? Wir sind nämlich in einer klimatischen Zone, in der es nicht so einfach ist. Ich behaupte, es ist in Spanien, auch mit der Dürre und mit allen Herausforderungen, was die Kollegen hatten, Hut ab, womit sie zu kämpfen haben, aber allein eine Biozertifizierung in einem relativ trockenen Klima ist wesentlich einfacher wie im Rheingau. Es ist ein Kampf, es ist Tatsache. Und warum nicht vor 5 Jahren? Ja, wir haben, wie gesagt, Teile von Weinberg umgestellt und getestet und das Wichtigste war, das Team mitzunehmen. Nicht eine Tatsache vorschreiben und sagen, wir machen es, sondern das bringt nichts, das führt auch nirgendwo hin. Du musst das Team mitnehmen. Deshalb auch diese Testphasen. Die Testphasen waren nicht nur für den Weinberg, sondern auch für das Team. Und wenn das Team gesehen hat, es macht Sinn. Auch in schwierigen Jahren sind die Trauben aus diesen biobewirtschafteten Parzellen par excellence sogar besser oder mindestens so gut wie anderes, aber natürlich eigentlich besser, dann kam das Team mit. Und das war das Ding. Nicht die Entscheidung an sich, sondern das Team mitzunehmen, um zu verstehen, du kannst das allein nicht machen. Das Team muss das machen und das Team muss davon überzeugt sein, dass es richtig ist. Dann funktioniert es auch.
Da blitzt auch so ein bisschen dein Sportlerherz, glaube ich, durch.
Ja.
Ja, also in der Tat, manchmal lernt man in anderen Genres, in anderen Welten Dinge, die man dann wie selbstverständlich im neuen Business einsetzt und rechts und links wundern sie sich. Aber für einen selbst ist das völlig normal. Und insofern kann es durchaus sein, dass Schloss Johannisberg hier den richtigen gefunden hat, der das Team dann auch so einbindet. Das ist ja nicht nur, dass man sie langsam mitnimmt.
Das Team nimmt mich mit. Und das ist einfach so, dass wir alle zusammen kämpfen, alle zusammen verlieren, alle zusammen gewinnen und Wechselwirkung. Also ich sehe mich da nicht irgendwo vorne stehen und maßgeblich dafür verantwortlich sein, dass das Team so gut funktioniert, sondern das Team macht das. Das ist so ein gemeinschaftliches Wissen und Können und wir haben die gleichen Werte, wir haben die gleiche Leidenschaft und man sieht das, wenn wir Weine kreieren. Wir haben verschiedene Fässer, wir haben verschiedene Tanks. Und dann wird ein Cuvée zusammengestellt. Ja? Ein Wein besteht aus verschiedenen Gärgebinden. Wie oft wir ganz klar eine Richtung gehen, das Schwarmwissen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht streiten und dass wir nicht andere Meinungen sind. Ich schätze es, wenn wir andere Meinungen sind. Aber das Ziel, das spüre ich immer, dass wir das gemeinsame Ziel haben und das entscheidet es.
Wenn man sich die letzten Jahrgänge anguckt, merkt man immer deutlicher, wie wichtig ein durchdachtes Erntemanagement ist. Ich habe kürzlich mit dem Robert Haller vom Bürgerspital auch darüber gesprochen. Er macht sich da auch sehr, sehr viele Gedanken, wie er das organisiert. Und er hat es auf die Schnelle hier gesagt, deutlich umgestellt gegenüber dem, was früher bei Ihnen im Bürgerspital Praxis war. Will dich fragen, Stefan, wie gelingt es euch unter diesen aktuellen Bedingungen, wo ja die Zeitfenster für bestimmte Dinge immer kürzer werden, da so schlagkräftig zu sein, dass ihr die Mühen des Jahrgangs, die Mühen der Arbeit, die ihr investiert habt, nicht schlussendlich aufs Spiel setzt?
Vor allem ist das Wissen, dass es auf diesen sehr kurzen Zeitfenster ankommt. Das heißt, nicht immer wieder überrascht sein, nicht immer wieder die Fälle wiederholen, sondern zu wissen, es wird eine verdammt kurze Zeit und wir müssen vorbereitet sein. Wie gelingt es uns? Erstmal bereiten wir uns den Weg frei. Das heißt, alles, was vorher gemacht werden kann und muss, muss vorher erledigt werden. Wir haben auch ein paar Projekte mit Sektgrundwein für unsere Muttergesellschaft Henkel Frische Nähe, für die Marke Fürst von Metternich. Ein Teil der Material wird bei uns verarbeitet zum Riesling erzeugt. Und alle diese Dinge müssen passieren und fertig gemacht werden, bevor Schloss Johannisberg umbaut ist. Und dann haben wir, und das, was uns auszeichnet, und ich glaube, ein großer Teil von unserem Erfolg basiert darauf, dass wir einen ganz klaren Fokus haben. Das fängt damit an, dass wir nur einen Weinberg haben. Nur eine Rebsorte. Fluch und Segen gleichzeitig, aber ein ganz klarer Fokus. Und darauf kommt es an, während der Lese, dass du ganz klaren Fokus hast, zu wissen, was zu tun ist. Und wir brauchen gerade bei unseren Prädikatstufen, Kabinett, Spätlese, Auslese, so wichtige Weine. Wir brauchen Säure. Und dann den Moment zu erwischen, wenn die Traube physiologisch reif ist und den Zustand erreicht hat, in dem du die ernten möchtest, die Säure aber noch nicht verloren ist, dann kommt es auf ein Zeitfenster und dann musst du alles geben. Aber wie gesagt, fokussiert sein, vorbereitet sein, wissen, alle müssen wissen, was das Ziel ist, Kommunikation, und dann hast du das auf den Punkt. Und dann heißt das aber auch eine Knochenarbeit. Letzte Ernte, Jahrgang 2023, waren die Arbeitszeiten im Keller bis 3 Uhr in der Nacht. Das kann nur ein Team machen, was es mit Leidenschaft macht und davon überzeugt ist, zu wissen, was zu tun ist und was unser Ziel ist, weil du kannst niemandem zwingen, so lange zu arbeiten. Das machen die Leute, weil sie wissen, was unser Ziel ist. Und sehr arbeitsintensive Zeit, aber wie du trefflich gesagt hast, immer kürzere Zeitfenster und man muss bereit sein.
Und die Lese findet dann zum Teil auch nachts schon statt, oder?
Früh, sehr früh morgens. Also es ist nicht so, dass wir in der Nacht ernten müssen. Das ist vielmehr so, dass wir das Traubenmaterial sehr schnell verarbeiten müssen. Wegen der Hefepopulation, die so schon aktiv in Weinberg ist, dass du dann nicht Zeit hast, ja, eine Klärung von musst. Und alle diese Dinge, die müssen zeitnah passieren. Also es ist nicht unbedingt so, dass wir in der Nacht ernten, das ist sehr früh morgen und dann am Tag verteilt, natürlich wetterabhängig und das ganze logistische Ding. Aber dann geht es darum, was machst du mit dem Material, was du reingebracht hast und wie schlagkräftig und gut du in der Traubenannahme und Verarbeitung der Trauben arbeiten kannst.
Und ohne jetzt in die Tiefen der kellertechnischen Details und Vinifizierungsoptionen uns zu vertiefen, aber mein Eindruck ist, auf Schloss Johannisberg wird im Keller überwiegend klassisch gearbeitet. Wie würdest du es sagen?
Du wirst dich wundern, wie experimentfreudig und wir sind und wie viel Spaß wir dabei haben, neue Wege zu gehen und zu erproben. Das Klassische werde ich überhaupt nicht unterschreiben. Das ist, also fängt an, Gott, wir haben natürlich unsere horizontale Pressen, mit denen wir arbeiten. Maische-Standzeit, wichtige Zeit oder richtiger Teil von unserer Weinproduktion. Manchmal kurze Standzeiten, die wir aber bis teilweise 72 Stunden verlängern. Das heißt, es wird sehr viel damit gearbeitet, was kriegen wir aus der Schale raus, was kriegen wir komplett aus dem Material heraus. Dann neben diesen Pressen haben wir Korbpresse angeschafft. Komplett anderer Stil, anderer Weg, arbeitsintensiv, ohne Ende. Auch das kannst du nur dann machen, wenn du das Team hast, was wirklich leidenschaftlich dabei ist und weiß, was zu tun und was zu erzeugen ist. Kältemazeration, das ist auch ein Teil von bestimmten Teilen von unserer Produktion. Dann Sedimentationszeiten, komplett unterschiedlich, abhängig von Stil von Wein, ob das jetzt wirklich klare, brillante Kabinettweine sind oder ob das äußerst komplexe, trockene Weine sind, die sehr, sehr trüb in den Holzfässer gehen. Dann kommen die Gebinde, wir haben Holzfässer, 1200 Liter Stückfass, ganz klassisch. Da, daneben haben wir ein paar Doppelstückfässer. Wenn du jetzt heute runtergehst in den Keller, wirst du sehen, gerade jetzt werden vier riesige Fässer gebaut, Inhalt 6000 Liter, die müssen in Keller gebaut werden, die passen durch keine Tür. Also riesige Gebinde. Wir haben auch Barbarikfässer, mit denen wir auch ein bisschen spielen. Dann haben wir einen hochmodernen Edelstahltankkeller mit ganz kleinen Gebinden zwischen 2.500 und 6.000 Liter, sodass wir beinahe Zeile für Zeile getrennt voneinander ausbauen können. Und wie gesagt, mit all diesen Weg, wie wir mit dem Maische umgehen, mit dem Schalenkontakt umgehen, wie wir mit der Sedimentation umgehen und dann welche Gebinde wir wählen. Arbeiten wir mit natürlichen Hefen oder mit Reinzuchthefen oder vergären wir natürlich und impfen danach mit Reinzuchthefen. Jede Gebinde ist ein eigenes Erzeugnis und das ist nicht oldschool. Das ist viel, viel Experimente dabei und bei unseren Kellermeistern leuchten die Augen, wenn du den Gerd Ritter siehst und es ist während der Lese, die ersten Dinge fangen an zu gären und du kommst morgen früh und freust du dich auf einen Kaffee und dann steht er schon in der Tür mit einem Glas und leuchten die Augen und sagt, das müssen Sie probieren und du weißt, das will ich jetzt nicht probieren, nicht um diese Zeit, aber ja.
Das heißt, dieses Experimentieren in bestimmten Gebinden findet es statt und wird dann rückverschnitten mit anderen, sodass es ein Teil eines größeren Ganzen wird. Kann ich das so verstehen?
Genau. So wird dann am Ende ein Wein kreiert aus vielen kleinen Bestandteilen. Und am Ende passt das alles sehr gut zusammen. Aber wir werden heute nicht dort, wo wir sind, wenn wir irgendwie sehr traditionell gearbeitet hätten, sondern das hat viel mit Mut und ja.
Verstehe. Viel. Ja, was ich erkenne, wenn ich eure Weine jetzt mal in den letzten Jahren, 4, 5 Jahren Revue passieren lasse, so eine, ich nenne es mal Handschrift, die im Grunde ich durch alle Stile finde. Und das ist, es sind sehr fokussierte Weine. Es sind Weine mit einer brillanten Frucht, ohne dass die Frucht jetzt alleine und nur sozusagen fruchtig im Vordergrund steht. Es ist aber trotzdem ein Wein, der von der Frucht getrieben ist. Er hat in vielen Fällen finde ich auch eine dezente Polyphenolik. Ich finde immer etwas sehr Lebendiges, Saftiges in diesen Weinen und vor allen Dingen steht da am Ende immer etwas ungemein Harmonisches. Also ein komplexes, schönes Zusammenspiel von Vielfalt, das aber nicht sich in der Vielfalt verliert, sondern deswegen auch Fokus und weiter. Das, ob ich jetzt eure trockenen Weine probiere, ich finde das schon im Gelblack, also im Basiswein findet man das. Und man findet das natürlich im Goldlack sowieso und im Silberlack, aber auch in den mir weniger bekannten, aber trotzdem nicht unbekannten Restsüße, also in den Prädikaten.
Richtig. Du hast das wunderbar auf den Punkt gebracht und eigentlich ist das eine Aufzeichnung für uns, wie du das beschrieben hast. Ich bin davon überzeugt, dass erstmal das Terroir regiert und gibt den Richtung und die Menschen, die mit diesem Terroir arbeiten, müssen ganz klaren Ziel und Fokus haben, um einen Stil zu kreieren. Und ich bin davon überzeugt, dass ein Erzeuger, Weinerzeuger, einen Stil kreieren muss, eine hauseigene Stil, eine Handschrift, weil das ist das, was ihn unterscheidet von dem Rest. Ich glaube, dass die größte Gefahr lauert, indem du beginnst zu versuchen, jedem zu gefallen. Wenn du versuchst, jedem zu gefallen, fängst du an zu versuchen, große Spektrum der Vorlieben zu abdecken, und du verlierst dein Alleinstellungsmerkmal und fängst du an, austauschbar zu werden. Und die Austauschbarkeit ist, glaube ich, die größte Gefahr in den Feinwein-Business ist. Weil es kommt immer einer, der 50 Cent oder 1 Euro für die Flasche weniger nimmt. Und was man kreieren muss, ist eigene Handschrift, eigenes Stil, vom Terroir geprägt natürlich, was eine Richtung gibt. Und das ist auch der Grund, warum dann letztendlich der Konsument genau diesen Wein gerne trinkt und das auch das, was ihn unterscheidet von dem Rest. Wir sehen, dass in vielen Regionen der Welt, nehmt ihr Bordeaux, mit allen diesen Vielfalt, was in Bordeaux herrscht, ob du jetzt auf dem rechten Ufer bist oder auf dem linken Ufer bist, großartige Weine. Und dann, wenn du ein bisschen südlich gehst, auch noch ein bisschen mit süß, was vielleicht jetzt nicht mehr so modern ist. Aber inzwischen, in Entre-deux-Mer, wenn du dir diese mehr an, passende Name, unverkäuflichen, oft sehr austauschbaren Wein bedeutet, das ist ein Problem. Das ist für mich immer ein gutes Beispiel dafür, das ist nicht der Weg. Ruhig mal Kanten und Ecken zeigen. Man muss auch gewissen Mut haben, auch die eine oder andere Narbe zeigen zu können und zu wollen und die nicht versuchen zu verstecken, weil das macht dich aus. Gérard Depardieu hat eine riesige Nase und er versucht sie nicht zu verstecken. Das ist das, was ich denke. Ja? Meryl Streep hat auch eine große Nase und ist so einzigartig, gerade dadurch. Oder ist das ihre Markenzeichen oder ein Merkmal? Und der Wein kann das ruhig haben. Man muss Mut dazu haben, sagen, das sind wir. Wir sind manchmal karg in Jugend, entwickeln uns wunderbar in tollen Produkt in während der Reife. Und letztendlich, das macht uns dann auch aus. Und ich bin davon überzeugt, dass es der richtige Weg ist.
Und man muss es auch erzählen wollen. Es zeigen im Wein und bei den diversen Anlässen, wo man die Möglichkeit hat, auch Webseite, bei Präsentationen, in Interviews, darf man diese Geschichte und dieser Teil der Identität, das ist es ja auch, durchaus erzählen. Die Brücke ist jetzt geschlagen von dir. Ich wollte noch mit dir besprechen, wie stellt sich Schloss Johannisberg, wie stellst du dich mit deinem Team so auf, dass ihr für die Zukunft gerüstet seid? Und da hast du ja gerade im Grunde genommen schon drüber gesprochen. Kante zeigen, Identität zeigen, nicht austauschbar sein.
Definitiv.
Den Weinberg sozusagen nicht renaturieren, aber doch auch neu versuchen aufzustellen, zu stärken, vor allen Dingen die Pflanzen zu stärken, den Boden zu stärken, das Team mitzunehmen. Habe ich was vergessen, wenn du in die Zukunft blickst?
Ja, also nein, mehr oder weniger alles geschafft. Also wirklich, wenn es fängt alles mit Terroir, wir haben über Biodiversität gesprochen, über die Bepflanzung, über unsere Bienenvölker. Wir haben hier, wenn du, heute sieht man das vielleicht nicht, ein Nest von Turmfalken, die hier, seitdem ich da bin, seit 16 Jahren, leben sie hier. Das alles zeigt mir eine sehr intakte Natur, die funktioniert. Das ist, davon leben wir, das ist die Devise. Natürlich das, auch was du gesagt hast, ein motiviertes Team, das genau weiß, was unser Ziel ist. Und klar ist das auch Weiterentwicklung auch in der Ausstattung. Wir haben unsere Etiketten wieder angepasst vor ein paar Jahren. Das ist mit dem Jahrgang 2021 passiert, wo wir auch diese Brücke geschlagen haben von dem historischen Etikett, wie ich erwähnt habe, vom 1820 bis in heutige Zeit verändert und angepasst, dass wir die Wertigkeit auch haptisch an der Flasche fühlen, dass wir, wenn man das Etikett streichelt, dass man sieht, das ist ein Naturpapier, da ist ein Relieflack, das beansprucht das, was wir vielleicht jetzt auch in unserer Ära so wenig haben, das Haptische spielt eine Rolle. Jede einzelne Verpackung muss ja auch letztendlich unsere Entschlossenheit und mal zeigen, wir möchten ein Produkt erzeugen, was hochwertig ist, was Spaß macht, wenn das verschenkt wird, wenn das aufgemacht wird, ist das ganze Entpackung und Aufmachen, natürliche Kork. Wie viele Produzenten verändern Naturkorken, was auch richtig ist und seine Bedeutung hat, und ich kann es alles nachvollziehen. Aber nach wie vor ist es für uns wichtig, die Kapsel abzuschneiden und einen Korkenzieher in den Kork reindrehen und mit einem möglichst leisen Plopp die Flasche aufmachen, den Kork begutachten, alles natürliche Produkte. Deshalb halten wir so daran, und das ist auch ein Teil der Zukunftsvision, dass wir auch versuchen, in jedem Detail nachzugehen. Und da bin ich wieder bei meinem Sport und meine Leidenschaft dafür, dass du auf einem gewissen Level geht's nur mit Besessenheit von Detail, wo du weiterkommst, wo du wirklich jede Stellschraube veränderst und keine große Veränderungen machst, sondern immer Kleinigkeiten anpasst, so dass es am Ende perfekt ist.
Ja, kann ich gut verstehen, dieses Bild. Es sind dann keine großen Schritte mehr. Ich kenne das auch. Ich betreibe auch ein bisschen Sport. Bestimmte Entwicklungen kann man sehr schnell machen, und du hast es angesprochen, dann irgendwann sind es ganz kleine Verbesserungen, ganz kleine Schritte, die viel Anstrengung manchmal und viel auch Ideenbuilding bedürfen, die andere gar nicht so vielleicht wahrnehmen, aber man selbst erkennt es und sieht auch, wie dann das Mosaik, sozusagen die Kohärenz des Ganzen zunimmt.
Und darauf kommt es an, dass du nicht aufhörst, dich zu entwickeln und zu wissen, das sind diese kleinen Stellschrauben, aber dass du die suchst und versuchst, du machst auch Fehler dabei. So ist das nicht. Das heißt jetzt nicht, dass es keinen Rückschlag geben kann, aber um zu wissen, diese kleinen Stellschrauben immer wieder anzudrehen und versuchen, weiter zu entwickeln und dabei zu bleiben. Also nicht in Schönheit zu sterben, sondern immer zu wissen, da ist noch so viel Luft nach oben, da ist noch so viel Potenzial, den müssen wir, den möchten wir mal ergreifen und auch umsetzen. Und das geht dann in diesen kleinen Schritten, aber wie gesagt, immer wieder überprüfen, Prozesse. Nochmal, ist das alles richtig, wie wir die Paletten packen? Ist das jetzt für den Kunden richtig, was wir machen und so weiter?
Wenn wir, Stefan, über Zukunftsfähigkeit reden, ist der Blick auf euren Betrieb das eine. Da kann man optimieren und den Blick dafür bekommen. Der andere Blick sollte in die andere Richtung gehen, nämlich in die sich verändernden Umwelten. Der Markt verändert sich, die Konsumgewohnheiten verändern sich, das Bedürfnis nach werteorientierten Betrieben, nach Nachvollziehbarkeit und Nachhaltigkeit dessen, was da geschieht, fließt immer mehr auch in die Wertschätzung ein, nicht nur sozusagen der Geschmack des guten Weins im Glas, sondern auch wie er produziert wird, spielt eine Rolle. Exportstrukturen verändern sich. Du hast gesagt, ihr habt da ein starkes Standbein. Wenn du auf die sich verändernden Umwelten mal guckst, die für euren Betrieb relevant sind, wie siehst du da die Entwicklung für die nächsten Jahre?
Also, es verändert sich einiges, das merkt man. Auch in den, vor allem das Jahr 2023 hat gezeigt, große Veränderung. Auch Pandemiezeit, da haben sich manche Vertriebskanäle so stark entwickelt und man hat oft falsche Einschätzungen gemacht für die Zukunft, hat sich gezeigt, zum Beispiel Onlinehandel nach der Pandemie eher rückgängig. Jetzt hat sich das wieder alles belebt. Wie sehe ich die Zukunft? Das ist eine gute Frage. Ich kann dir sagen, wie ich reagiere. Ich bleibe am Ball. Ich bleibe in engem Kontakt und Austausch mit jedem großen Kunden weltweit. Wir reden darüber, wie sind die Entwicklungen auf dem Markt, wo die Reise hingeht. Wir entwickeln weiter auch Zertifizierungen. Nehmen wir uns die Umstellung auf Bio. Wir streben im Oktober dieses Jahres die Nachhaltigkeitszertifizierung Fair and Green. auch an gewissen Markten oder Märkten in der Welt mal vielleicht noch ein bisschen mehr Zuversicht zu bekommen und auch so ein bisschen unter Beweis zu stellen. Es gibt Länder, in denen das große Rolle spielt, Skandinavien, sehr wichtige Märkte für deutsche Wein, für Riesling besonders. Da brauchen wir diese Zertifizierung nur als, als Beispiel. Aber letztendlich ist in meines Erachtens nach der richtige Weg, nah an Kunden zu bleiben. Versuchen immer wieder den Kunden zu verstehen, den Markt zu verstehen und auch mal die Dinge anzupassen und manchmal nur in puncto Portfolio, Alkoholgehalt, ja, Trends und so weiter, wenn man das betrachtet. Wir liegen so nördlich in Deutschland und in Rheingau besonders. Und das war jahrzehntelang eh ein Nachteil, weil du gekämpft hast um mal eine vollreifes Lesegut ernten zu können. Heute ändert sich das alles. Heute ist das eine große Stärke, dass wir relativ, also Weine mit relativ moderatem Alkoholgehalt produzieren können. Und wenn wir dann wieder in die Prädikatstufen gehen, nimmt ihr eine Spätlese, die mit 8% Volumenalkohol dasteht. Das ist eine Stärke. Und das ist wieder ein Merkmal von einem Wein, was zum Beispiel in einem bestimmten Markt von Bedeutung sein kann. Nehmen wir uns Restsüße. Wir wissen, okay, die Menschen heute reagieren anders. Die Essensgewohnheiten stellen sich um. Wir wissen, dass wir wenig Zucker zu uns nehmen sollen. Vor allem raffiniertes Zucker. Jetzt, wie kommen die Süßweine damit zurecht? Am Ende ist der Zucker kein Vorteil in dem Wein, in der Wahrnehmung der Kunden, weil die eh abgeneigt sind. Letztendlich geht es darum, dass du ein Produkt erstellst. Also wenn du, nehmen wir eine Spätlese, die muss so ausgewogen sein, durch Säure und Mineralität so geprägt sein, dass die Süße nur am Rande wahrgenommen wird. Das heißt, dieses vermeintliche Nachteil spielst du ein bisschen in den Hintergrund und im Vordergrund stellst du wieder diese niedrige Alkoholgehalt. Und dann hast du Märkte wie Skandinavien, die wirklich darauf achten. Und dann hast du im Portfolio einen Wein, der 8% Volumenalkohol hat. Natürliches Alkohol, nicht entalkoholisiert, nicht durch Spinning Cone Kolumnen irgendwie verändert in diese physische Struktur des Weines, sondern natürlich. Und das sind Stärken. Und das ist nur als Beispiel davon, wie reagierst du, wie passt du dir eben an die veränderten Strukturen auf den Markt. Ja, Stärke, Stärken, Schwächen, Schwächen.
Ja, und solche Weine dann auch in einen kulinarischen Kontext stellen.
Genau, genau. Und tatsächlich ist das so, wenn wir nur über Spätlese reden, wir haben sie entdeckt 1775, wir haben ein Wein im Portfolio seit 250 Jahren, das muss man sich auch vor Augen halten, aber tatsächlich ist das ein Wein, das müssen die Leute probieren, damit sie es verstehen, weil allein der Name Spätlese klingt altbacken und vielleicht unsexy und so wird der Verbraucher nie zugreifen. Aber wenn das einer probiert, in einem Kontext, weil er das nicht erwartet, dann sagen sie, was für eine mind-blowing experience ist das. Ja.
Erinner dich, auch der Kabinett war bis vor wenigen Jahren noch völlig unsexy. Und jetzt ist Kabi hip.
Wir können nicht genug produzieren, wie die Nachfrage ist und wir sind uns auch bewusst dessen, wie beliebt die Weine sind und auch eine unserer Fokus liegt daran, einen großartigen Kabinett zu erzeugen. Terroir bestimmt und geprägt, aber ich glaube auch, dass wir in diesem Stil des Kabinetts ein eigenes Stil kreiert haben, der wirklich viel Spaß macht.
Definitiv. Stefan, was wünschst du dir für deine berufliche und für deine private Zukunft?
Was wünsche ich mir? Du stellst mir gute Fragen. Ich wünsche mir, dass ich immer die richtige Entscheidung treffe, wenn es darauf ankommt. Das wäre, glaube ich, das Entscheidende. dass man da ja, mit einer glücklichen, ruhigen Hand sowohl das Unternehmerische wie auch das Private führt, die richtigen Rückschlüsse zieht, die richtigen Entscheidungen trifft, dass ich immer die richtigen Menschen um mich habe, dass ich sie behalten kann und dass wir uns gegenseitig mit meinem Team vertrauen und schätzen. Und da, wenn diese Dinge funktionieren, kann uns nichts passieren,
glaube ich. Und du kannst ruhig schlafen.
Und ich kann ruhig schlafen.
Wann ist dein nächster Einsatz für die slowakische Rennrodel-Nationalmannschaft?
Das wird ein erstes Einsatz nach 30 Jahren. Das wird am dritten Wochenende im Dezember an dem Weltcup in Oberhof. Würde ich nach genau 30 Jahren die Slowakei wieder in einem Weltcup vertreten. Wahrscheinlich als der älteste Athlet aller Zeiten.
Wahrscheinlich. Stattlich. Du hast Mut. Oder Courage.
Ja, vielleicht. Aber ich versuche nicht so zu denken. Das ist eh. Es ist alles durch Leidenschaft und Liebe geprägt, weil ich weiß, dass ich gerade diesen Sportart liebe und ich weiß genau, warum ich das mache. Ich mache es, weil ich es liebe. Ich habe keinen Leistungsdruck, ich habe keinen Geltungsdruck. Das alles ist hinter mir. Ich mache die Dinge, weil ich sie gerne mache und dieses Bewusstsein, Dinge zu machen, weil ich es gerne mache, das erfüllt mich mit Zuversicht und Stolz und Ruhe. Und dann kann ich dann auch Dinge gewährleisten, wie mit 140 Kilometer pro Stunde durch den Eiskanal runter zu rasen, ohne sich Gedanken zu machen, dass man sich den Genick brechen kann.
Warst du denn damals die Generation auch von George Huckle?
Wir waren Competitors. Besser gesagt, auf Papier ja. Huckle war eine Institution und unaffechtbar. Also es war für mich schwer, im Alter von 20 Jahren mit dem damaligen Trainingszustand und Materialzustand gegen Huckle ernsthaft anzutreten. Also ich kann mich erinnern, dass ich bei der letzten Europameisterschaft 1994 im Einzel an Platz 27 gelandet bin und Huckle war Zweite, damals hat Markus Brok gewonnen. Mhm. Ich habe dann mit dem slowakischen Team sechsten Platz gemacht in einem Teamwettbewerb, aber ernsthafte Konkurrenz für Huckle war ich nie.
Waren höchstens noch die Österreicher, oder?
Ja, die waren schon immer sehr gut, sehr stark, sind wieder zurück auf der Bühne, sehr stark und sehr gut. Aber wie gesagt, es ist nicht mein Ziel, gegen den Spitzenathleten der Welt anzutreten, sondern meine Leidenschaft nachzugehen.
Dafür und auch für deine Aufgaben hier bei Schloss Johannesberg wünsche ich dir alles, alles Gute.
Dankeschön.
Und sag herzlichen Dank, dass du hier heute dabei warst.
Sehr gerne. Vielen Dank für dein Kommen und für diesen tollen Podcast.
Danke. Ciao.
Tschüss.
So, ihr Lieben, das war eine weitere Episode meines Podcasts Genuss im Bus. Diesmal mit dem Sportsmann Stefan Doktor, CEO und Teambuilder von Schloss Johannesberg, dem Epizentrum des Rieslings. Bereits in einer Woche geht es weiter hier im Podcast von Genuss im Bus, dann wieder mit einem ehemaligen Leistungssportler, der sich sogar mit dem Titel Weltmeister schmücken darf. Damit bin ich zurück in Franken und wieder auf der Suche nach interessanten und hochmotivierten Jungwinzern. Lasst euch überraschen, wer am 17. Mai am Mikrofon Platz nimmt und uns Einblicke in sein Leben und Schaffen gewähren wird. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.